Amen. Der Satz aus dem Lied, aus dem letzten Lied, ist mir in Erinnerung geblieben. Ein wunderbarer Gott bist du. Und ich glaube, es ist gut, diese Worte auch so zu beginnen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Amen. Ja. Und das muss auch unsere Herzenshaltung sein, diesen wunderbaren Gott kennenzulernen. Ja, manchmal erscheint er uns vielleicht so, wie wir ihn gar nicht haben wollen, aber er ist so. Und ja, als ich anfing mit der Vorbereitung, das ist fast jedes Mal mein Einleitungssatz, aber in jeweils anderen Worten, da dachte ich, eigentlich ein einfaches Thema, aber... Puh. Ja, wie Paulus im Philipperbrief zum Ausdruck bringt, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Also ich habe es noch nicht voll ergriffen. Aber eins tue ich. Ich jage nach. Ich jage nach. Und das können wir heute gemeinsam tun. Uns ausstrecken, streben nach ihm, dass wir ihn ganz erkennen, dass wir ihn ganz ergreifen. Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, wie ich anfangen wollte. Ich habe ja wie immer, vielleicht geht es nur mir so, aber wenig Zeit. Vielleicht können wir die erste Folie, die jedes Mal eingeblendet ist, kurz mal auch nochmal einblenden. Thomas? Mit ich bin. Jetzt ist sie da, prima. Als ich die Freudigkeit hatte, über den wunderbaren Gott mitzuteilen, da hatte ich ein Skript, das ja, ziemlich ausgedehnt war mit vielen Themen. Und ein Thema, das mir damals schon auf dem Herzen lag, war, die Ich-Bin-Worte zu betrachten. Weil das ist etwas wirklich Einmaliges. Und ich glaube, vielen von uns ist das entweder nicht bewusst oder nicht präsent, dass Jesus derjenige ist, der im alten Bund zu Mose spricht, ich bin, ich bin. Ja. Anna hat in der vorletzten Predigt schon einige wunderbare Worte dazu gesagt. Und wer es nicht gehört hat oder wer es schon wieder vergessen hat, nehmt euch die Zeit. Es ist eine wirklich, wirklich gute Grundlage. Nicht nur, weil wir jetzt diese Predigtreihe haben, sondern weil es eine Grundlage in unserem Leben ist, dass wir erkennen, wer er ist. Dass wir erkennen, wer er ist und was in seinem Herzen ist. Wenn er sagt, ich bin, klingt das erstmal, ja gut, du bist. Aber wir haben einige Worte gehört, was das bedeutet, dass er existiert, dass er da ist, dass er präsent ist. Aber eigentlich ist ja sowieso klar, dass er da ist. Also für Gott ist es klar, dass er da ist. Für uns ist es manchmal nicht so klar. Aber in diesen Worten will er zum Ausdruck bringen, ich bin für dich da. Ich muss das nochmal sagen, ich bin für dich da. Für mich. Und mir ist leider nicht die Zeit gegeben, nochmal auf jeden einzelnen Aspekt einzugehen. Möchte ich auch nicht. Doch, möchte ich schon, darf ich nicht. Aber nehmt euch auch mal die Zeit im Gebet zu fragen, Herr, wer bist denn du? Was hast denn du für ein Herz? Was möchtest du denn tun? Ja. Er möchte uns erscheinen. Er möchte uns gegenwärtig sein. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und in all unseren Nöten, in all unseren Versuchungen, in all unseren Herausforderungen möchte er uns begegnen und unseren Mangel ausfüllen. Ich liebe diesen einen Satz, den Paulus schreibt. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen mit dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Einer meiner Lieblingsworte, Mangel, Reichtum. Ausfüllen, ausfüllen, Reichtum. Er möchte uns ausfüllen. Er möchte uns begegnen. Und wir sind jetzt in dieser Reihe, ich bin, Punkt, 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 das Licht des Lebens. Gleich kommen wir zum Brot des Lebens. Aber das Wort ist nicht abgedeckt. Oder das Herz Gottes ist nicht abgedeckt durch diese sieben Worte. Da gibt es so viel, was er uns auch noch sein möchte. Er möchte uns Freund sein. Er möchte uns Tröster sein. Er möchte uns der Erlöser sein, der Rettende. Und so vieles mehr. Also alleine dafür könnten wir schon eine Konferenz machen. Aber es geht darum, das Herz zu bekommen, was sein Herz ist. Ja, und dafür bete ich auch. Und es wäre auch gut, wenn ihr mit der Herzenshaltung heute hier sitzt oder heute hier zuhört. Erscheine du mir. Herr, erscheine du mir. Wie du mir erscheinen möchtest. In dem, was ich gerade brauche. Er weiß das. Ja, als er damals dem Mose erschienen ist, da ging eine lange Zeit voraus. Aber er sagt, ich habe euer Geschrei gehört, ich habe eure Schmerzen, ich habe das alles gesehen. Aber ich möchte euch jetzt hier rausführen und ich möchte auch euch hineinführen in ein gutes Land, in dem Milch und Honig fließen. Vielleicht kommt uns das jetzt alles ein bisschen gesäuselt vor, soll es aber nicht. Denn der Herr hat wirklich diese Absicht, alles zu wenden zum Guten, selbst wenn wir manchmal andere Dinge vor Augen haben. Vielleicht können wir ganz kurz mal diesen Vers 35 einblenden, Folie 5. Thomas, 35, Folie 5, danke. Ich lese mal ganz kurz vor. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Amen. Ich werde später auf diesen Vers nochmal eingehen, aber nur so viel, dass wir erkennen, um was geht's heute. Ja, es geht darum, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Ja. Und in welcher Situation sagt er das? Da vorher ist eine Geschichte passiert. Ich versuche das frei zu sagen und ich hoffe, dass ihr mir nachsehen könnt, wenn ich irgendein ganz wichtiges Detail oder für euch wichtiges Teil übergehe. Weil heute machen wir kein Bibelstudium in dem Sinne, dass wir auf jeden einzelnen Aspekt eingehen, obwohl mich das, es verlangt mich manchmal, auf jeden einzelnen Aspekt einzugehen. Aber wie dem auch sei, sie waren in dem See Genezareth, so in der nordwestlichen Hälfte, in der Nähe von Kapernaum. Und sie haben zig Wunder gesehen. Zig. Ich habe gestern nochmal nachgelesen, was da alles in dieser Gegend passiert ist. Da war jemand mit einer verdorrten Hand, die er geheilt hat. Ein Besessener wurde geheilt. Die Schwiegermutter von Petrus. Der Gelähmte wurde durch das Dach runtergelassen und geheilt. Und da wohnte auch der Hauptmann, dessen, ich glaube, Sohn war das, ne? Stimmt das? Nee, dessen Knecht krank war. Und der wurde aus 26 Kilometer Entfernung geheilt. Also so viele Dinge, wo man sagt, boah, das passierte alles dort und noch mehr. Ja? Und das war dieser Ort, wo dann auch die Menschen dachten und auch gesehen haben, Gott tut Wunder, Gott tut Zeichen. Ich glaube, hier ist gut zu sein. Ja? Ich habe dann auch nochmal nachgelesen, was Kapernaum heißt. Und ich, Kappa ist ein ganz einfaches Wort, heißt Dorf. Ja, Kaffa, kommt von Kaffa. Ja. Und Nahum, also wer auch immer Nahum ist, heißt so wie trostreich, Tröster, Hilfe, Trost. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir wissen, wo wir uns befinden. Wir befinden uns in einem Dorf, in einem Ort, wo viel Trost ist, wo viel Hilfe ist, wo Gott erscheinen möchte. Ja. Amen. Ich möchte dann die zwei Verse lesen, 26 und 27. Danke. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen. Ich glaube, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Sorry, ich war zu schnell. Ich habe die ganze Geschichte mit dem Berg ja noch gar nicht erzählt. Also auf jeden Fall haben sie ihn gesucht und sie waren dann auf so einem Hügel, ein grüner Hügel, also keine Wüste, sondern bepflanzt. Und da kamen etwa 5000 Leute zusammen. Da streiten sich die Gelehrten, ob jetzt nur die Männer gezählt worden sind und es insgesamt vielleicht sogar 10.000 oder 15.000 Leute waren. Ist vielleicht für unsere Geschichte nicht ganz wesentlich. Ist wesentlich, dass es ganz schön viele Leute waren, die da zusammengekommen sind. Ja, also mindestens 5.000. Und die haben seine Geschichten gehört, die haben seine Wunder gesehen. Und irgendwann mal fiel einem der Jünger auf, ja, das Volk, entweder wir entlassen das oder wir lassen das hier und wir müssen sie irgendwie speisen. Ja, aber 5000 Leute, speist du mal 5000 Leute, wenn nichts da ist. Ja, also einer rechnete dann auch vor, sagt, da brauchen wir 200 Silberdenare. Also ein Silberdenar, also das ist war ein Tageslohn. Also eine richtig große Menge an Geld, die man hätte zusammenbringen müssen, um die alle zu speisen, wenn man das hätte ausgeben wollen. Ja, dann war da ein Junge, also ich überspringe manche Details, da war ein Junge, der hatte 5 Gerstenbrote. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Ist ja schon mal, für den Jungen war es sicher viel. Ja, und der war dann auch so nett, das abzugeben. Und dann hat Jesus gedankt dafür. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir lernen, für Brot und Essen, Speise zu danken. Ja, auf jeden Fall hat er gedankt und hat es dann ausgeteilt oder austeilen lassen. Und merkwürdigerweise, also wenn ich jetzt hier ein Brot hätte, so ein, das wird wahrscheinlich für euch nicht reichen, die wurden alle satt. Jeder ist satt geworden von diesen Broten und von den Fischen. Und am Schluss sagten sie, ja, damit nichts umkommt, sammeln wir den Rest ein. Also Rest muss man ja, wenn man das im Vorspann sieht, muss man denken, wie kann da ein Rest übrig bleiben? Und dann haben sie alles eingesammelt, also die Brocken von dem Brot. Und dann sind 12 Körbe voll mit Brotbrocken übrig geblieben. Ja, also unter normalen Bedingungen geht das gar nicht. Ja, aber sie waren dann begeistert, also das Volk war dann begeistert und sagt, boah, machen wir dich gleich zum König. Ja, das steht nur einem zu, nämlich Gott selber, jemanden zum König zu machen. Das war ihm auch nicht recht in der Situation, er hatte ganz andere Dinge vor. Er ist dann entwichen, war dann weg. Ja, das war nicht so seine Sache zur damaligen Zeit. Ja, er ist der König. Aber nicht, weil wir ihn dafür halten, sondern weil er es ist. Ja, er ist dann auf jeden Fall entwichen. Und dann kommt noch eine Zwischengeschichte, die lasse ich hier weg, obwohl die auch noch spannend ist mit dem Wasser. Und ja, auf jeden Fall war er eine Weile verschwunden. Und sie suchten ihn und dann ist der Tag vergangen. Und am nächsten Morgen war er auf einmal wieder da. Ich überspringe so ein paar Details. Und ja, dann kommen wir zu diesen Versen 26 und 27. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. So weit, so gut. Und jetzt kommt ein Aber. Müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt, zum ewigen Leben. die wird euch der Sohn des Menschen geben. Die wird euch der Sohn des Menschen geben, denn auf ihm ist das Siegel oder die Bestätigung Gottes des Vaters. Ja, da brauchen wir Weisheit, zu verstehen, was er eigentlich sagen möchte. Jetzt sind sie gespeist worden. Reicht doch. Ja, das ist auch bei uns häufig so. Wir beten, Herr, ich habe da einen Mangel. Füll den bitte aus. Und dann füllt er ihn aus und dann sind wir zufrieden. Ich sage das etwas, ja, etwas vereinfacht. Und hier will Gott eigentlich zeigen, dass er dieses Zeichen, das er getan hat, nicht allein deshalb getan hat, weil sie hungrig waren. Das hat er gesehen, das hat er gehört, dem ist er auch begegnet und hat dieses ganze Volk gefüllt mit Speise, mit Nahrung und sie waren satt und waren zufriedengestellt. Aber deshalb hat er das nicht gemacht, sondern er hat da nicht einen anderen Zweck damit verfolgt. Ja. Sie waren auf die irdische Speise, die leibliche Speise aus. Ja, so geht es uns halt. Ja. Aber er wollte mehr zeigen. Ja. Wir wollen unsere irdischen Bedürfnisse stillen, aber er möchte echten Segen uns zeigen, uns offenbaren. Ja. Und er wollte auch zeigen, dass er selber, das wird nachher nochmal verstärkt und nochmal verstärkt und nochmal verstärkt, dass er selber die Nahrung ist für ein erfülltes und unvergängliches Leben. Um ihn soll sich der Mensch bemühen. Ja. Das Wort mühen heißt auch wieder erarbeiten, schwer arbeiten, richtig was dran setzen. Ja. Jesus muss im Zentrum unseres Lebens stehen oder sein. Ja. Müht euch nicht um Speise, die umkommt oder vergänglich ist, sondern um Speise, die bleibt, die Bestand hat zum ewigen Leben. Zum ewigen Leben. Vielleicht gehe ich später nochmal drauf ein. Wir lesen das so schnell drüber, weg. Ewiges Leben. Speise zum ewigen Leben. Ja. Wir sind alles natürliche Menschen. Beginnpunkt, Endpunkt und es ist vorbei. Aber Gott möchte ewiges Leben schenken. Und das Leben, das Wort Leben, das er hier nennt, da komme ich später nochmal dazu, das heißt Zoe. Und das ist eine ganz andere Art von Leben, die Gott schenken möchte. Ja, und nach diesem Leben, da dürfen wir uns ausstrecken. Ja, ich denke, alle, die wir hier sitzen, zumindest gehe ich davon aus, haben dieses ewige Leben schon empfangen. Aber wenn du Zweifel dran hast, dann komm zu ihm. Dann bemühe dich um diese Speise. Nämlich diese Speise ist niemand anders als er selber. Das sagt er dann später auch nochmal in klaren, deutlichen Worten. Ich werde jetzt einen größeren Abschnitt zusammenlesen. Ich hoffe, dass eure Ohren zuhören können. Nämlich 28 bis 35. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete ihnen und sprach: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist Jesus. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Bis dahin. Amen. Wieder ganz schön viele Verse, aber voller Inhalt. Es fängt damit an, dass sie in 28 sagen, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, um Gottes Werke zu wirken? Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig im Zusammenhang sehe, ja, der natürliche Mensch, der meint, er könnte irgendwas für Gott tun. Ja, die Bestrebung ist sicher nicht verkehrt, aber darum geht es überhaupt nicht. Und sagt Jesus, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, also den Gott gesandt hat. Und wer ist der, den Gott gesandt hat? Ja, das ist Jesus Christus selber. Ja, und an den sollen wir glauben, dem sollen wir vertrauen, auf den soll unser Leben ausgerichtet sein. Er ist der von Gott gesandte Erlöser, der Retter, niemand anders. Ja. Wenn du Gottes Willen erleben willst, dann kannst du nur, oder dann musst du nur zu ihm kommen. Das ist Gottes Werk, dass er an den glaubt, den er gesandt hat. Dieses griechische Wort an den glaubt, das heißt eigentlich, ja, im Griechischen heißt es eis, es bedeutet in ihn hinein, also in, ist vielleicht deutsch gesagt die kürzeste Formel, was es meint. Aber es ist nicht nur an, objektiv an jemanden glauben, sondern in jemanden hineinglauben, jemanden glauben, jemanden Glauben schenken. Ja. Und dann fällt ihm wieder nichts anderes ein. Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben? Was wirkst du? Ja Mann, was hat denn der gerade getan? Entschuldigung, wenn ich da so eifere. Aber ja, wenn du es anders auslegen möchtest, darfst du es gerne tun. Aber er hat vor ihren Augen so viele Dinge getan. Und sie glauben immer noch nicht. Sie verstehen immer noch nicht. Und dann so ein bisschen Bibelwissen schienen sie ja zu haben, hatten sie ja auch. Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Das ist gut. Das ist eine schöne Geschichte und zeigt, wie Gott wirklich mit seinem Volk war und jedes Bedürfnis, das sie gehabt haben, gestillt hat. Damals waren es noch ein paar tausend mehr, die er versorgt hat. Ja. Und das mit Brot vom Himmel. Ja. Heißt es irgendwo Semmel mit Honig, glaube ich. Also es muss wohl wenigstens für den Anfang ganz lecker geschmeckt haben. Das hat Gott gesehen und darauf ist er eingegangen. Ja, aber dann verstärkt der Herr und sagt, wahrlich, wahrlich. Ja, dieses Wort heißt im Griechischen, eigentlich aus dem Hebräischen, Amen. Und er verstärkt dieses Amen, Amen, Amen. Und will damit sagen, jetzt müssen wir mal zuhören. Also das, was ich jetzt sage, das ist wahr, das ist wirklich, das ist gewiss. Und durch diese Verdoppelung setzt er noch praktisch ein Siegel drunter. Ja. Also jetzt hört zu. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Hier ist vielleicht auffällig, dass hier verschiedene Zeitformen stehen. Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot. Das ist jetzt, heute, Gegenwart. Ja, Gott selber gibt dieses Brot. Nicht irgendein Mensch, sei er in seiner Berufung wie Mose, sondern Gott gibt uns dieses Brot. Ja. Und wir brauchen einen Blick weg von dem Irdischen hin zum Göttlichen, zu dem, was Gott vorhat. Amen. Muss ich kurz mich nochmal sammeln. Denn dies ist das Brot, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Ja, auch hier wieder das Wort gibt heißt jetzt. Er gibt jetzt dieses Leben. Und das Wort Leben, das dort steht, ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt, das ist Zoe. Das heißt das Göttliche, das von Gott geschenkte Leben. Das hat eine ganz andere Qualität. Das ist ewig. Ewig in Zeit, ewig im Raum, ewig in den Möglichkeiten. Ich habe da gar keine Worte, aber es ist ewig. Ja. Und dann kommt endlich mal so langsam eine Reaktion des Lebens in dem Volk hervor. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Solch ein Brot, das brauchen wir. Und das ist richtig. Solch ein Brot brauchen wir. Und wir brauchen es auch alle Zeit. Ja. Denn nur er macht uns wirklich satt. Und dann kommt dieser Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Auch hier können wir wieder eine Betonung drauflegen. Er ist einzigartig. Es gibt nur dieses Brot. Nur er ist dieses Brot. Ja, und das, auch wenn nicht jeder das hören mag oder manche das nicht hören mögen, er ist der Einzige. Nur in ihm haben wir dieses Brot, nur er ist dieses Brot, nur er ist der Erlöser, nur er ist der Retter, nur durch ihn kommen wir zu Gott. Ja, wir werden das sicher in den anderen Predigten auch nochmal hören, in den verschiedenen Aspekten. Ich bin die Wahrheit, nur ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, nur ich bin der Weg. Ja, es ist ausschließlich. Ja. Ich finde es nicht schlimm. Ich brauche keine vielen Götter, sondern wir haben diesen einen Gott. Und wir haben schon Mühe genug, uns auf diesen einen Gott auszurichten. Ja. Aber er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Das ist ein Superlativ. Den wird nicht hungern. Deshalb, lasst das euch eingravieren. Kommt zu ihm. Auch wenn das noch so eine einfache Botschaft ist, ich schäme mich dessen nicht, dass es einfach ist. Ich freue mich sogar, dass es einfach ist. Kommt zu ihm. In all euren Lebenssituationen. Wenn du Hunger hast, physischen Hunger, dann komm zu ihm. Ja, zu wem denn sonst? Natürlich kannst du zum Metzger gehen, zum Supermarkt gehen und das alles kaufen. Ja, soll auch nicht doof sein oder dumm sein. Nein, das meine ich damit nicht. Aber wenn du einen Mangel hast, dann komm zu ihm. Aber der eigentliche Mangel, den wir haben in unserem Leben, der ist wahrscheinlich eher psychischer, seelischer Natur. Häufig wenigstens. Da hungert uns auch. Da dürstet uns auch. Wer kann diesen Mangel ausfüllen? Diesen Hunger, den wir haben, nach erfülltem Leben, nach sinnvollem Leben, nach gebraucht werden, also positiv, nützlich zu sein, nach einem fröhlichen, freudigen Leben. Ja, wer kann denn das geben? Ja. Wer kann das geben? Wieder zurück. Der Ich Bin kann das. Er kann das. Ja, wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Nie mehr dürsten. Das ist superlativ. Das kann man nicht mehr steigern. Ja, und wenn ihr vielleicht nicht viel mitnehmt von dem, ich hoffe, dass ihr viel mitnehmt, dann lasst das wirklich in euren Herzen immer wieder sprechen. Nicht mehr hungern? Amen, nicht mehr hungern. Ich möchte dieses Brot haben. Nie mehr dürsten? Ich habe viel Durst, aber du kannst meinen Mangel stillen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, im Griechischen gibt es für das Wort Leben, ich glaube drei, vielleicht gibt es mehr, aber drei, die mir bekannt sind, drei Worte, unterschiedliche Worte. Ja, das eine ist das Bios, das ist das Biologische, das Irdische, das natürliche Leben, das wir mit der Geburt empfangen haben. Und dann gibt es noch Psyche, das Seelische, Leben, ja, in dem Wille, Gefühl, Verstand verborgen sind, viele Dinge, die aber unsere Persönlichkeit ausmachen. Und dann gibt es etwas, ja, was darüber hinausgeht. Ja. Und das ist Zoe, das von Gott geschenkte Leben. Und das von Gott geschenkte Leben schafft einfach eine ganz andere Qualität und schafft ein Leben, das bleibt. Das ist ein Geschenk. Und wenn du, das sage ich jetzt einfach so in den Raum rein, wenn du dieses Leben noch nicht hast, dieses ewige Leben, dann ist das ein Angebot. Das ist ein Angebot, das Gott dir macht, das er uns macht, dass wir dieses Leben haben, dass wir in der Fülle an ihm Anteil haben. Bevor ich zum Glauben kam, also zum lebendigen Glauben kam, da habe ich einen Bibelvers gehört. Ich habe mehrere Bibelverse gehört, aber dieser Vers ist mir hängen geblieben. Aus Johannes 10, Vers 10, oder genauer gesagt 10b. Ich bin gekommen, wieder der ich bin gekommen, damit ihr das Leben, Zoe, damit ihr das Leben habt und dass ihr es im Überfluss oder überfließend habt. Das hat mich neugierig gemacht. Ja, weil augenscheinlich hatte ich dieses Leben nicht. Und wenn du auch dieses, wenn du den Eindruck hast, das Leben habe ich nicht, dann ist das gar nicht so gravierend, wenn du nicht heute oder in den nächsten Tagen diesen Schritt auf Gott zumachst, zu ihm kommst und sag: Herr, ich brauche dich. Gib mir von diesem Leben. Ja, ich nehme dich an. Oder wenn es dich gibt, dann offenbare du dich mir, dann zeige du dich mir, dann sprich du zu mir. Ja. Wie viele ihn aber aufnahmen, sagt er an einer Stelle, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Deshalb lass uns an seinen Namen glauben, lass uns ihm glauben, lass uns diesen einen Schritt, das werden nachher noch mehrere, aber lass uns diesen einen Schritt auf ihn zumachen und sag: Herr, offenbare du dich mir, zeige du dich mir. Und auch wenn du heute als jemand, der den Herrn schon kennengelernt hat, an so einer Barriere bist und sagt, es geht nicht weiter, dieses Ewige, dieses Zeitlose, dieses Unendliche, dieses Begrenzte, Herr, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, es ist nicht immer existent in unserem Leben, dass wir dieses Gefühl haben oder dieses Wissen haben, dass er uns leitet, dass er uns führt, dass er uns rettet. Ja, möchte nur einen Geschmack machen. Ich gehe dann weiter auf die Verse 36 bis 40. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Manchmal gefallen mir diese Worte nicht, dass er immer wieder was einflechtet, was gar nicht so auferbaulich ist. Aber das Kapitel ist voll. Wenn ich alles vorlesen würde, ja, wären wir um 2 Uhr immer noch hier. Sie murrten, sie jammerten, sie klagten und ja, war keine gute Herzenshaltung. Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und jetzt kommt dieser Satz, den ich wieder festmeißeln möchte. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der ist bei mir, fest. Der bleibt auch bei mir. Wenn du gerettet bist, dann bist du gerettet. Wenn du das ewige Leben hast, dann hast du das ewige Leben. Das ist die Definition von ewig. Geht nicht anders. Ist nicht zeitlich, sondern ewig, grenzenlos. Den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt, wenn du dich heute vielleicht so Dapsi für Dapsi, Schritt für Schritt auf ihn zubewegst, Er empfängt dich mit ganz offenen Armen und freut sich riesig. Also ich kann sein Herz nicht beschreiben, aber das, was ich schon beschreiben kann, da ist im Himmel ist Jubel. Ja, da ist Lobpreisteam. Da ist Freude, wenn du dich aufmachst. Auch heute noch. Wenn du dich heute aufmachst, zu ihm zu kommen. Er stößt dich nicht weg. Er nimmt uns an. Denn ich bin vom Himmel gekommen, da nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt's. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke oder auferstehen lasse am letzten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters. Wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Hier kommt mehrere Mal in dem Abschnitt, insgesamt dreimal das Wort auferstehen, auferwecken vor. Ist auch wichtig, dass wir das wissen. Wenn wir dieses Leben haben, dann haben wir auch an der Auferstehung Anteil. Wir bleiben nicht im Tod. Vielleicht ist das heute noch nicht so wichtig, aber der Zeitpunkt kommt, wo wir sterben müssen und wo wir sterben werden. Aber wir bleiben nicht im Tod, sondern wir werden von ihm auferweckt zum ewigen Leben und werden ewig an ihm Anteil haben. Selbst wenn uns das heute noch nicht so juckt, es ist wichtig, dass wir das wissen. Das ist auch für viele Leute, die am Lebensende stehen, und das, jeder Tag kann unser Lebensende sein, wichtig, dass wir wissen, das geht nach dem Tod weiter. Und wir werden auferweckt werden. Wir werden auferstehen von den Toten, weil wir haben das ewige Leben. Ja. Und dann Vers 45 und 47. Ich wollte eigentlich drüber weggehen, aber trotzdem ist das nochmal ganz wichtig. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Das ist ein Vers, der aus dem Jesaja kommt. Wer vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Er verstärkt das immer wieder, indem er es immer wieder wiederholt. Gott möchte uns lehren. Und das ist sogar unser Anteil. Als diejenigen, die sein Leben empfangen haben, sind wir in der Stellung, sind wir in der Gnade, sind wir in dem Vorrecht, von ihm gelehrt oder gelernt, gelehrt zu werden. Das heißt, alles, was in seinem Herzen ist, das möchte er uns kundtun. Deshalb ist es gut, zu hören und zu lernen. Das ist die beste Voraussetzung. Deshalb reden wir ja auch, dass wir hören und vielmehr noch lernen. Hören und lernen. Habt offene Ohren, ein offenes Herz. Ich glaube, jetzt mache ich hier einen Sprung. Es gibt nämlich noch relativ viele Verse, aber ganz wichtig ist auch, dass wir lernen, das Brot wirklich zu essen. Ich habe irgendwo ein Bild, da ist ein schönes Brot drauf. Aber das Brot, kannst du es vielleicht noch mal kurz einblenden, das ist jetzt nicht entscheidend, aber ja, ist halt ein Brot. Dieses Brot, das muss gegessen werden. Vielleicht klingt das jetzt lustig, aber das Brot muss gegessen werden. Das ist nicht zum Ansehen da. Als ich die ersten Minuten über das Thema nachdachte, dachte ich, okay, dann muss man jetzt vielleicht ein bisschen was über das Brot erzählen. Aber wir machen hier keinen Backkurs, wie man Brot am herrlichsten, am nettesten, am leckersten zubereitet, sondern dieses Brot muss gegessen werden. Wenn du ein bisschen was weißt über das Brot, ist gut. Richard ist Bäckermeister, der wird euch das sicher wesentlich differenzierter sagen, als ich das je könnte. Was dieses Brot alles beinhaltet. Aber wichtig ist, dass wir dieses Brot essen. Iss dieses Brot. Ja. wenn ich so ein Brot sehe, also ich sage es trotzdem nochmal menschlich, so ein frisch gebackenes Brot. Das riecht. Also, wenn meine Frau sagt, jetzt nicht, weiß ich nicht. Also, ich kann an keinem Brot vorbei, das frisch gebacken ist. Das muss ich essen. Ja, vielleicht, wenn das das Unwesentlichste ist, aber lass auch das hängen bleiben. Das Brot muss gegessen werden. Das darf riechen, das darf schmecken, ja, und das darf satt machen. Ja. Später sagt der Herr dann noch, dass man sein Fleisch essen muss, das ist die wahre Speise, dass man sein Blut trinken muss, das ist der wahre Trank. Und dann war der Super-GAU da. Das kannst du jetzt echt nicht bringen, sagten sie. Ja, das ist ja eine Zumutung, das ist ja, was ist das für eine Rede? Ja, weil sie es nicht verstanden haben, um was es eigentlich geht. Ja, das war schon ein Vorausblick auf seinen Tod und seine Auferstehung. Ja, deshalb sollen wir ihn essen und trinken, Anteil haben an ihm. Das Blut steht, das ist jetzt einfach behauptet, das steht für die Erlösung. Ja, das steht für die Errettung. Und die brauchen wir. Und wir haben diese Angewohnheit mit dem Abendmahl, daran immer wieder zu denken. Aber das ist jetzt auch nur kurz in den Raum reingeworfen. Ja. Um jetzt langsam zum Ende zu kommen. Ich sehe schon gerade. Einen ganz, mir ganz wichtigen Vers möchte ich noch vorlesen. Das ist der Vers 63. Der Geist ist, ganz wichtig, der Geist ist, der lebendig macht, der das Leben gibt. Das Fleisch ist nichts Nütze. Also diese Vorstellung, jetzt sein Fleisch aufzuessen, das war es nicht, sondern es hatte eine andere Bedeutung. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Auch hier wieder das Wort Zoe, das ewige Leben. Lass uns eine andere Gesinnung haben. Bei all dem, was er sagt, wir verstehen nicht alles. Das mag wirklich sein. Aber geh nicht weg. Ja. Wollt ihr auch weggehen? Fragte der Herr. Nee, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sollen wir denn gehen? Bleib bei ihm. Komm zu ihm, bleib bei ihm. Lass dich füllen mit seinem Wort. Hier im Griechischen heißt es Rhema. Habe ich schon mal kurz was drüber gesagt. Das ist das gegenwärtige, lebendige, zu dir sprechende Wort in der entsprechenden Situation. Ja, das nur er kennt und das nur du brauchst. Aber so möchte er sprechen, dass du aufgebaut wirst. Ja. Oh Herr. Und als letzten Vers. Und damit schließe ich dann. Das ist Jeremia 15, Vers 16. Fanden sich Worte von dir? Manchmal musst du suchen, aber manchmal, oh, da ist ja ein Wort, schlägst auf. Fanden sich Worte von dir dann? Habe ich sie gegessen. Ah, Amen. Ist das Wort? Ich weiß, vielleicht ist das nicht jedem bewusst oder vielleicht ist es verschütt gegangen. Das Wort kann man essen. Ja, nicht reinbeißen, das meine ich damit nicht, sondern in sich hinein aufnehmen, kauen, verdauen. Oder wie Maria sagt, oder immer Maria gesagt wurde, sie bewegte das Wort beständig in ihrem Herzen. Manchmal muss es brüten und hin und her abgewogen werden. Dann habe ich sie gegessen und deine Worte waren mir zur Wonne. Oh Mann, wie gerne würde ich Wonne ausdrücken. Also das ist schon ein bisschen freudig, ein bisschen mehr als, jetzt habe ich auch das verstanden. Nein, das ist Freude. Und zur Freude meines Herzens, zur Freude meines Herzens. Also dieses Brot, wenn du es isst, es soll zur Freude deines Herzens sein. Ja, er möchte uns zur Freude unseres Herzens sein. Denn dein Name ist über mir, über euch ausgerufen. Herr, Gott der Herrscharen. Amen.